Beate hat es schon schön aufgemacht vorhin zu Beginn des Gottesdienstes, dass die Adventszeit ja auch immer voll von Erwartungen ist. Und das ist mein Schlagwort, wenn wir gleich weiter auf die nächste Folie fahren, die ich mitgebracht habe. Es geht ein bisschen um Erwartung. Erwartung. Wir reden so oft in der Adventszeit drüber, gerade in Gottesdiensten. Und gleichzeitig, ich finde, das ist so ein Wort, Erwartung, da gehen bei mir gleich die Nackenhaare hoch. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Vielleicht spüre ich da auch viel von, aber Erwartung, kann so ein echter Steckerzieher sein. Ne? Also wo einem so richtig die ganze Energie entweicht, weil man diese ganze Erwartungslast spürt, die irgendwie da ist. Erwartung ist doch der Beziehungskiller schlechthin, oder? Vor allen Dingen, wenn die Erwartungen irgendwie nicht übereinstimmen. Wenn es überzogene Erwartungen gibt, vielleicht sind sie auch realistisch und ich empfinde sie nur einfach zu überzogen oder was auch immer. Erwartungen, unterschiedliche Erwartungen sorgen immer wieder für Schwierigkeiten. Und manchmal werden die Erwartungen sogar zu Befürchtungen. Und die Befürchtungen, die haben noch viel mehr Potenzial, die Schwere auf uns zu legen und das Ganze anstrengend zu machen und belastend zu machen. Und da baut sich Druck auf. Und dann kommt der Druck entweicht an der falschen Stelle. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Und dann wird es unangenehm, wenn der Druck an der falschen Stelle entweicht. Und wieder gibt es neue Spannungen. Manchmal entlädt sich all das beim Essen an Heiligabend mit der Familie immer wieder neu. Weiß nicht, ich hoffe, ihr kennt das nicht, natürlich nicht. Ich habe hier auf der Autofahrt einen Bericht im Radio gehört von einer Psychologin, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, warum das immer so dann an Weihnachten passiert. Und dann war der Moderator, fragte dann, ja, aber vielleicht ist das ja auch ganz normal, vielleicht muss das ja dann auch so sein. Und wo sie dann sagte, naja, ich glaube, es ist schon gut, wenn man mal drüber redet, aber vielleicht gibt es passende Augenblicke. Passendere Augenblicke. Vielleicht vereinbart man im Vorfeld einfach zu sagen, diesen Themenbereich, den klammern wir an Heiligabend oder an Weihnachten einfach mal aus und wir unterhalten uns vorher oder nachher drüber. Also das mal als kleine Anregung von der Psychologin, wie man mit diesem Thema auch umgehen könnte. Trotzdem muss es manchmal raus, oder? Trotzdem müssen diese Erwartungen, die vielleicht auch gerade die unausgesprochenen, auch die falschen Erwartungen, die ich wahrnehme einfach nur, wo ich denke, der andere hat eine Erwartung. Und vor allen Dingen die Erwartungen an mich selbst, die ich so habe, die manchmal echt quer sind. Also, da rede ich jetzt wirklich von mir. Ne? Also, wenn man dann mal wieder Ruhe hat und Zeit hat und auch mal wieder aus dem Trubel rauskommt und dann mal wieder versucht zu reflektieren oder vielleicht sogar jemanden hat, mit dem man gemeinsam reflektiert, dann wieder festzustellen, oh Mensch, stimmt, da war ich ganz schön schräg in dem, was ich von mir erwartet habe. Dem, wie ich mich selbst gesehen habe. Erwartungen haben das Potenzial, den Stecker zu ziehen. Das könnte man meinen, zu sagen, naja, dann haben wir eben gar nicht. Dann lassen wir die Erwartungen einfach weg. Dann ist doch alles gut, oder? Nein, weil wenn keine Erwartungen da sind, dann sind wir ganz schnell bei der Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit ist auch ein Beziehungskiller. Gleichgültigkeit hilft auch keinem weiter. Insofern haben wir nichts anderes, als uns dem auch irgendwie auszusetzen. Auch im Advent ganz bewusst dem auszusetzen, dass es da ein Spannungsfeld gibt mit Erwartungen im Zwischenmenschlichen, im ganz Persönlichen, aber vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir auf diesen kommenden König, auf diesen Christus, wie wir ihm begegnen, wie wir ihm uns entgegenstellen. Die eigentliche Frage müsste ja vielleicht gar nicht sein, was erwarten wir von diesem Messias? Was erwarten wir von diesem Kommenden? Und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr schon länger im Advent unterwegs, in Gottesdiensten und habt über die Jahre schon einige Predigten darüber gehört, wie so die Erwartungshaltung der Menschen zur Zeit Jesu damals waren, als sie auf den Messias gehofft haben, weil die Propheten ihn schon 600 Jahre vorher angekündigt hatten und sagen, da kommt einer, der Friedefürst, der wird das Reich Gottes errichten und alles wird wieder da sein. Und dann natürlich hatten die Menschen Erwartungen und haben sich das vorgestellt, dass da einer kommt, der die Besatzer, die Römer aus dem Land jagt und das Königtum Davids wieder irgendwie entstehen lässt, so ganz sichtbar. Und dann war es ganz anders und irgendwie waren sie enttäuscht vielleicht oder haben ihn zumindest nicht erkannt, diesen Messias, der so ganz anders kam. Aber ist das die eigentliche Frage im Advent? Was erwarten wir von diesem Kommenden? Von diesem Messias, diesem Erlöser? Was erwarten wir von dem Sohn Gottes? Oder müsste die Frage eigentlich lauten, was erwartet dieser kommende Messias? Was erwartet dieser Sohn Gottes eigentlich von uns? Oh, ich wollte die Frage nicht stellen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe eigentlich selber genug. Wenn ich zurückgucke, meine letzte Woche, die war echt katastrophal. Ich war krank. Ich bin mit meinem Haus, was wir gekauft haben, mit der Wohnung noch nicht annähernd da, wo ich sein wollte, mit dem Renovierungsstand jetzt an Weihnachten. Wir haben Heiligabend-Gottesdienste im Bürgerhaus. Und da gibt es Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ich ihnen sage, wie das läuft und das alles irgendwie zusammengeführt wird. Und die sitzen teilweise da und sagen, ja, ich brauche mehr. Und ich habe meine Texte, die ich an Heiligabend sagen will, noch nicht fertig. Mein Erwartungsdruck ist hier. Zu all dem Überfluss ist die Erkältung oder den Infekt, den ich hatte, mir auf mein Ohr gezogen. Und ich bin schwerhörig. Viele von euch wissen das. Und ich habe ein operiertes Ohr, was zwar irgendwie nett ist, aber wo ich nichts verstehe, weil die Frequenzen fehlen. Und ich habe ein schlechtes Ohr, wo ich viel Hörgerät brauche, damit ich kommunizieren kann. Und wenn das alles läuft, geht es einigermaßen gut. Und jetzt ist mir dieser Infekt genau auf dieses Ohr, was ich brauche, gezogen in der letzten Woche. Und erstmal denkst du, na gut, ist irgendwie verstopft, ist irgendwie zu, wird schon wieder da sein. Ich habe halt einfach nichts gehört, habe nichts verstanden. Und dann die Tage gehen rum und du arbeitest mit Sprays und keine Ahnung was um irgendwie und dann hast du das Gefühl, aber nee, irgendwie ist es anders. Und ich weiß nicht warum, das ist nicht die Verstopfung, da muss was anders sein. Und dann kommt ein bisschen Panik auf und dann versuchst du irgendeinen HNO-Arzt zu kriegen, der dann mal reinguckt, so guckt, dass es nicht doch irgendwie was anderes ist, die Mittelohrentzündung oder was auch immer sich da alles aufbauscht. Und dann kriegst du einen Termin beim HNO-Arzt, morgens um 7:30, beste Zeit. Und dann machst du einen Hörtest und der legt dir den Hörtest hin und erzählt dir, ja, das muss ich Ihnen sagen, also Ihr Innenohr ist beschädigt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, in dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, glaube ich. Das war die schlimmste Befürchtung, die ich hatte. Und ich sagte, und jetzt? So kann ich nicht reden, so kann ich nicht kommunizieren. Ich verstehe nichts. Innerhalb von 5 Tagen soll jetzt mein Ohr kaputt sein? Hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass der Hörtest, den diese Gehilfin, dieses HNO-Arzt da mit mir gemacht hat, wohl nicht so ganz richtig durchgeführt war und es am Schluss dann doch wieder so kam, wie ich das kannte von meinem Test. Aber ich habe davon immer nicht gehört. Und der HNO-Arzt sagte, ich weiß nicht, was der Grund ist. Eine Erkältung ist es nicht, ist alles frei, alles gut. Ich weiß nicht, warum sie nichts hören. Und in dem Moment war ich so, dachte, okay, mein Weihnachten ist jetzt irgendwie gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich all das hinkriegen soll, was noch auf mich wartet, wie ich mit den Erwartungen umgehen soll, die auch irgendwie an mich und an diese Gottesdienste geknüpft sind. So geht es mir heute. Deswegen, ich wollte eigentlich heute nicht die Frage stellen, was erwartet der Messias von dir? Weil ich keine Kraft habe, zu sagen, ich bin fähig, nur irgendwas zu geben, was dieser kommende Retter von mir erwarten könnte in der Situation, in der ich gerade bin. Und trotzdem, vielleicht geht es dir ja ähnlich, vielleicht hast du eine andere Situation. Und trotzdem, glaube ich, ist genau das die entscheidende Frage, um die es geht in der Adventszeit. Ich habe euch dazu einen Text mitgebracht. Ein Bibeltext aus dem, muss ich kurz gucken, Lukas-Evangelium Kapitel 3. Und da geht es um Johannes den Täufer, der sozusagen Jesus vorausging, um ihn anzukündigen. Ein Adventstext sozusagen und wir lesen den mal gemeinsam. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Daraufhin zog Johannes in der Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen. Sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn. Ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Und so sprach Johannes zu den Menschen, die zahlreich zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit eure Wurzeln abzuhacken, denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen.
Boah.
Aber die Menge fragte: Und was sollen wir tun? Johannes erwiderte: Wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Arm. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Auch Steuereintreiber kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten: Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete: Seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Alle warteten sehr auf das Kommen des Christus und wollten unbedingt wissen, ob Johannes der Christus sei. Auf diese Frage antwortet Johannes: Ich taufe mit Wasser. Aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ein krasser Text. Und wir werden jetzt heute Morgen nicht all die Sachen durchgehen, die Johannes da nach der Schlangenbrut von sich gibt und mit der Axt, die schon geschwungen wird. Das sind alles Bilder, die natürlich auch aus dem Alten Testament kommen, die für die jüdische Bevölkerung, für die Jüdischen in ihrem Kontext auch eher was erklärt haben. Es geht um die Kinder Abrahams, das kam ja da auch vor, also um die, die von Geburt an sozusagen zum Volk Israel dazugehören. Und trotzdem gibt es einige Gedanken aus diesem Text, die ich wichtig finde, für uns auch heute, die Frage zu stellen: Was erwartet dieser kommende Messias von uns? Johannes kündigt nicht nur den Messias an, sondern er macht auch klar, wenn dieser Messias kommt, dann hat das Folgen. Wenn dieser Messias kommt, dann passiert etwas. Das ist nicht gleichgültig. Da könnt ihr was erwarten. Ja, ihr könnt was erwarten. Und die Menschen spüren, wenn Gott nahe kommt, wenn Gott wirklich nahe kommt, dann bleibt nichts einfach so, wie es ist. Dann bleiben die Dinge nicht gleich. Advent ist nicht nur warten. Advent ist bereit sein. Das ist auch mein erster Gedanke. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Die Leute fragen, nachdem Johannes da mal die Keule schwingt, verbal, und die mal so richtig vor den Kopf stößt, ein Stück weit auch mit seinen Worten. Das war die Art von Johannes, das war ein Wilder. Und dadurch wurde er vielleicht auch gehört. Sie stellen eine gute Frage, nämlich die Frage: Und was sollen wir jetzt tun? Sie stecken nicht den Kopf in den Sand. Sie laufen nicht weg und sagen: Ach du liebe Zeit, wie schlimm, ich bin überfordert. Sondern sie bleiben einfach stehen und stellen die Frage: Was sollen wir jetzt tun? Willst du das? Willst du dich bereit machen für diesen kommenden Messias? Nein, und heute ist eine andere Situation. Er ist ja irgendwie schon gekommen. Er war ja schon da, dieser Christus. Wir haben ganz andere Erfahrungswerte oder einen ganz anderen Kontext, auf dem wir stehen, weil wir die Geschichten von Jesus in der Bibel haben und kennen und ein Stück weit wissen, wie er war. Das wussten die ja damals gar nicht. Und trotzdem ist dieser Christus immer noch unterwegs. Und deswegen feiern wir ja auch jedes Jahr wieder Advent und Weihnachten, weil wir uns dem bewusst werden sollen, er ist unterwegs zu uns, er kommt immer wieder ganz neu bei uns an und irgendwann wird er auch sichtbar wiederkommen und wird sein Reich errichten. Sind wir bereit dafür? Wollen wir das überhaupt? Auch so ein bisschen die Frage: Was erwarten wir denn? Dann auch so eine Zwickmühle leider. Denn nur mit der persönlichen Begegnung mit Jesus erfahre ich, dass er es wirklich gut meint. Nur in dieser persönlichen Begegnung kriege ich diese innere Gewissheit, diesen Frieden, dass dieser Gott gut ist und dass er nicht im Sinn hat, mir irgendwas aufzuerlegen, mir die Freiheit zu rauben. Ich fand das spannend. Ich habe hier auf Social Media ein Video gesehen, wo jemand, der christlichen Glauben hat, unterwegs war bei jungen Leuten und mit dem Mikro fragte, so, ob sie denn an Gott glauben, ob sie an irgendwas glauben würden. Nee, und so an Gott nicht. Einer sagte, ja, irgendwie schon, weil das finde ich ja nicht schlecht. Und er diskutierte dann so ein bisschen mit ihnen, gar nicht, um sie zu überzeugen von irgendetwas, sondern einfach nur, um zu hören, was sie ausmacht, was sie glauben. Und es stellte sich heraus, dass es vor allen Dingen dieses Ding war, naja, also so, jemand, der uns Gebote vorsetzt. Jemand, der uns einfach nur sagt, was wir machen sollen, so ganz blind, so ganz stumpfsinnig, das kann es ja nicht sein. Wo du einfach spürst, sie kennen Gott überhaupt nicht. Die hatten noch nie eine Begegnung mit diesem Jesus. Denn sonst wüssten sie, dass das nicht Jesus ist, der einfach nur kommt und ein paar Steine an eine Tafel übergibt und sagt, hier steht drauf, was du machen sollst, viel Spaß damit. Sondern das ist einer, der ganz nah kommt, der dich sieht, der dich erstmal wahrnimmt als der, der du bist, mit all den Dingen, die dich ausmachen. Mit all den fehlgeleiteten Erwartungen, mit all den Enttäuschungen, mit all der Überforderung, mit all der Sehnsucht, mit all dem Mangel. Und der dich da berührt und dich dann mitnimmt auf die Reise, die nicht was Schwieriges ist, was uns irgendwie Freiheit raubt, sondern ganz im Gegenteil in die Freiheit führt. Aber es ist diese Zwickmühle. Ohne diese Begegnung weiß ich das nicht. Ohne diese Begegnung ist das nur irgendwie, ja, jemand hat es erzählt, aber schwieriger Schritt. Aber um diesem Jesus zu begegnen, braucht es erstmal eine Vertrauensentscheidung. Also es gibt diese Geschichten, na klar. So, ich denke auch in der Bibel, ich denke an diesen Paulus oder diesen Saulus, der gegen Jesus kämpfte und der dann, wo Jesus dann mal ganz deutlich in das Leben hineinspricht und mal ganz deutlich da ist. Und manchmal kommt das vor und das sind starke Persönlichkeiten, die das so klar brauchten. Aber in der Regel ist es doch eher so, dass Jesus nicht der ist, der mit dem Brett kommt und dich von seiner Gegenwart überzeugt, sondern der einfach da ist und darauf wartet, dass das Gegenüber die Hand ausstreckt. Und sagt, ich will dir begegnen, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, wie du bist. Das braucht diese Vertrauensentscheidung. Was tust du? Advent ist eigentlich eine Fastenzeit, da kommt es her. Eine Fastenzeit vor Weihnachten. Nicht um noch mehr Lichter aufzuhängen und die Wohnung richtig schön schick zu machen und alles irgendwie noch ein bisschen größer zu gestalten, sondern eigentlich war der Advent eine Zeit der Reduktion, der Reduzierung. Weniger zu machen, um sich zu besinnen. Um sich genau diese Frage zu stellen. Bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn dieser Christus bei mir ankommt? Vertraue ich ihm? Lasse ich ihn in mein Leben rein? Lasse ich ihn zu mir reden? Kann ich es annehmen, was er bringt? Das führt mich zu meinem zweiten Gedanken beim Thema, was erwartet der Messias von uns aus dem Text? Nimm kleine Schritte. Kleine Schritte voller Liebe und voller Vertrauen. Das ist das, was Johannes sagt. Johannes sagt nicht, tu was Außergewöhnliches. Mach was Großes. Sondern er sagt, guck die kleinen Dinge an. Schau aufs ganz Alltägliche. Die Art und Weise, wie du deinen Alltag lebst, ist viel entscheidender als die großen Dinge, die du bewegen kannst. Um es in meinem Beispiel zu sagen, die Art und Weise, wie ich zu Hause mit meiner Familie umgehe, die Art und Weise, wie ich meine Nachbarn begegne in dieser Adventszeit, ist viel wichtiger als das, was am Dienstag auf der Bühne im Bürgerhaus an Heiligabend passiert. Was stresst mich? Das andere ist manchmal einfacher, ohne Witz. Da kann ich mich fokussieren drauf, da kann ich was produzieren und da kann ich was abrufen, da kann ich mich vorbereiten. Aber der Nachbar, der läuft mir immer dann über den Weg, wenn ich gerade keine Zeit habe. Der kommt immer genau dann raus aus dem Tor, wenn ich genervt den Müll wegbringe und eigentlich keine Zeit habe und schon wieder viel zu spät bin und gerade, ihr kennt das. Aber Johannes sagt, vielleicht ist das viel mehr die Vorbereitung, das viel mehr das, was dieser Messias von dir erwartet, als die großen, frommen, christlichen Leistungen, die wir so erfüllen können und die wir irgendwie tun. Vielleicht kennst du die Geschichte von Vater Martin. Eine Geschichte, die hat sich Leo Tolstoi ausgedacht. Er hat sie erfunden. Das ist Vater Martin, aus dem Bilderbuch, das Bild dafür. Vater Martin, Martin Avdejitsch, russischer Herkunft, wie Tolstoi eben auch, ein alter Schuster, der allein lebt und nach dem Tod seiner Frau und seines Kindes ein zurückgezogenes, frommes Leben führt. Er liest viel in der Bibel und sehnt sich danach, Jesus näher zu kommen. Eines Nachts träumt dieser Martin. Er träumt, dass Jesus ihm versprochen habe, ihn am nächsten Tag zu besuchen. Voller Erwartung hält Martin Ausschau nach Jesus. Doch statt eines offensichtlichen Erscheinens begegnet er im Laufe des Tages ganz gewöhnlichen Menschen in ihrer Not. Einem frierenden Straßenkehrer, einer armen Mutter mit ihrem Kind und einem verzweifelten Jungen. Martin hilft jedem von ihnen mit Essen, Wärme, Kleidung und freundlichen Worten. Am Abend ist er traurig, weil Jesus nicht erschienen ist. Da hört er eine Stimme, die ihm zeigt, in all diesen Menschen ist Jesus selbst bei ihm angekommen. Diese Geschichte endet mit der Erkenntnis, dass wahre Gottesbegegnung im Dienst am nächsten geschieht. Besonders im liebevollen Handeln gegenüber den Bedürftigen. Schöne Weihnachtsgeschichte. Also auch diese Vater-Martin-Geschichte. Vielleicht habt ihr auch mal Zeit, jetzt hier in Tagen die einfach mal zu lesen. Auch mit Kindern kann man die super schön lesen. Dich mal diesen Vater-Martin ein Stück weit hinein zu versetzen. Und ich fand es schön. Ich fand, es passte zu diesem Gedanken, den Johannes hier aufgreift. Es sind eben nicht die großen Taten. Es ist nicht das große Klingklang, was irgendwie es deutlich macht. Es geht nicht in erster Linie um das Besondere, sondern um den Umgang mit den ganz alltäglichen Dingen. Den Umgang mit den Nächsten, die Menschen, die um einen herum sind. Die nächste Folie dazu, nochmal zu gucken, was steht denn jetzt im Text? Was sagt denn Johannes auf die Frage, was sollen wir tun? Was sind denn diese kleinen Schritte? Und als erstes fragen die Leute, das ist nicht näher beschrieben, wer das ist, so allgemein, was sollen wir tun? Und dann sagt ihr, wenn ihr zwei Mäntel habt, dann gebt den einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Teilen. Teilen fängt da an, wo ich das Gegenüber wahrnehme. Wo ich mitbekomme, da ist jemand, der zu wenig hat. Da ist jemand bedürftig. Und ich nehme mich dieser Person an. Und ich löse nicht alles für die Person. Aber ich teile einfach das, was ich habe. Auch da, es geht nicht um das Besondere. Es geht nicht darum, jetzt den Hunger der Welt zu lösen. Das überfordert uns. Da ist die Erwartungshaltung, die wir an uns legen, wieder viel zu groß. Und wir werden scheitern und am Schluss hat keiner was davon. Wir werden schlechte Stimmung verbreiten und Druck machen. Und der eigentlich sich gefreut hätte, einfach nur einen Teller Suppe zu kriegen, der geht vielleicht auch frustriert nach Hause, weil er denkt, oh, diese Christen, die wollen zwar viel, aber fröhlich sind die auch nicht. Aber wenn du das, was du hast, das, was Gott dir in die Hand gibt, womit er dich segnet, nimmst und es mit anderen teilst. Dann kommen die Steuereintreiber. Also die, wo scheinbar offensichtlich war, dass sie sich eher für sich interessierten und für das, was sie draus bekommen, dass es ihnen gut geht, als um das andere. Und was sollen wir tun? Und Johannes sagt, beweist, dass ihr ehrlich seid. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Sei ehrlich. Was ist das, was da steht? Sei einfach ehrlich. Und versuch nicht, zu deinem Vorteil die Dinge irgendwie zu biegen und zu drehen. Weil wenn du das machst, ist es immer irgendwie auf Kosten anderer. Sei ehrlich. Und dann kommen noch die Soldaten. Zu denen sagt Johannes, seid keine Räuber und Erpresser, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Könnt auch sagen, nutzt eure Macht nicht aus zu eurem Vorteil. Sondern lasst gut sein. Lasst es genug sein mit dem, was ihr habt. Und all diese drei Dinge, die da stehen, die sind so einfach. Das ist einfach. Eine einfache Botschaft für einfache Menschen. Und das sind wir. In den Augen des Messias sind wir einfache Menschen und das ist gar nicht negativ gemeint. Unsere Gesellschaft ist einfach manchmal so negativ belegt, so wie minder bemittelt, nicht wertig genug, nicht wertvoll genug. Das stimmt aber nicht. Ich finde, einfach ist eigentlich ein schöner Wert, ein schönes Attribut, was wir wieder mehr schätzen sollten. Die einfachen Dinge, die kleinen Dinge mit viel Liebe und Vertrauen zu tun, Das ist das, was der Messias von uns erwartet, nach Johannes. Nutzt es nicht, nutzt eure Möglichkeit nicht für euch aus. Und ich weiß, das ist manchmal echt schwer. Manchmal ist es echt schwer, so zu handeln, obwohl es scheinbar einfach ist. Vor allen Dingen immer dann, wenn ich den Eindruck selbst habe, es reicht nicht bei mir. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Wenn ich diesen Mangel, den wir alle irgendwo an irgendeiner Stelle haben, wenn ich den merke, wenn ich den spüre, dann ist die Gefahr besonders groß, dass ich das aus dem Blick verliere. Dass ich genau diese einfachen Dinge nicht kann, weil ich so mit mir selbst beschäftigt bin. Mit dem, was ich brauche. Und ich befürchte, von uns aus wird das nichts. Ich befürchte, so schön diese Botschaft auch ist, mit mach dich bereit und mach die kleinen Schritte. Und dann bist du vorbereitet. Und dann tust du das, was der Messias von dir erwartet. Ich befürchte, wir kriegen es trotzdem nicht hin. Weil wir so sind, wie wir sind. Weil wir diesen kommenden Erlöser brauchen in unserem Leben. Jeder von uns. Weil wir erlösungsbedürftig sind. Und das führt mich zu meinem dritten Gedanken, der da steht. Das ist zwar nur ein Satz, und trotzdem finde ich den so wichtig in dieser Geschichte. Johannes schreibt am Schluss, ich bin's nicht, aber der da kommt, der ist so viel größer und so viel herrlicher und mächtiger, dass ich's nicht wert bin, sein Diener zu sein. Wenn der kommt, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und genau das ist es, was wir brauchen. Und das Schöne war, dieser Jesus ist da und dieser Heilige Geist ist da. Dieser Jesus hat seine Mission erfüllt auf dieser Erde, indem er am Kreuz gestorben ist, indem er das ewige Leben, das Reich Gottes in unserer Mitte aufgerichtet hat. Und das ist schon da. Dieser Heilige Geist ist da, dieses Feuer ist da. Und mach dich bereit auf diesen Messias bedeutet, ich setze mich dem aus, ich lasse mich im besten Sinne des Wortes begeistern. Das fängt damit an, dass ich mir eingestehe, dass ich es alleine nicht hinkriege. Weil für was brauche ich einen Gott, wenn ich alles selber kann? Das bedeutet manchmal, vielleicht ist diese Adventszeit auch dafür da, sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu werden und sie auch anzunehmen. Das heißt nicht, dass man nicht auch an manchen Dingen arbeiten darf, vielleicht sogar soll, gar keine Frage, aber sich erstmal dem bewusst zu werden und es anzunehmen. Und dann vielleicht auch mit leeren Händen zu diesem Jesus zu kommen und zu sagen, hier stehe ich, so wie ich bin. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Ich vertraue dir. Füll mich doch mit deiner Gegenwart. Und dann lass uns mal sehen, was dabei rauskommt. Der da kommt, der trägt so viel Potenzial in sich. Das können wir überhaupt nicht ermessen. Das können wir überhaupt nicht denken. Ich freue mich, dass wir an Heiligabend am Ende der Gottesdienste einige Leute aus unseren Reihen mit auf der Bühne haben werden, die sich bereit erklärt haben, dieser Weihnachtsbotschaft ein Gesicht zu geben. Ein Gesicht zu geben in dem Sinn, dass sie sagen, als ich diesem Jesus begegnet bin, als er zu mir kam in mein Leben, da hat sich was verändert. Da ist es nicht so geblieben, wie es war. Und zwar zum Positiven. Das hat nicht alles gelöst, was es so an Herausforderungen in diesem Leben gibt. Die gibt es immer wieder. Aber an diesem Punkt ist was heil geworden. An diesem Punkt ist was gesund geworden. An diesem Punkt ist was ganz geworden. Und deswegen kann ich verändert weitergehen. Ich freue mich sehr darüber, dass da einige bereit waren, mir ihre Geschichten ganz, ganz kurz in ein paar Sätzen erzählt haben, was dieser Punkt ist. Und ich lade euch auch jetzt noch ein. Also es gibt immer noch die Möglichkeit. Im zweiten Gottesdienst könnte ich noch 2, 3 Leute gebrauchen. Also wenn es noch Leute gibt, die sagen, oh ja, würde ich auch gerne machen, kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und ich glaube, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir davon erzählen. Es ist so wichtig, dass da, wo wir das erleben, wir uns gegenseitig ermutigen mit diesen Geschichten. Nicht, weil es danach keine Herausforderung mehr gibt. Kurz auf die Uhr gucken, nicht, dass ich hier wieder maßlos überziehe. Nein, ich kenne das aus meinem Leben auch. Ich habe echt Scheu davor ganz oft, gerade wenn es um meine nicht-christlichen Freunde oder Freunde geht, die diesen persönlichen Glauben noch nicht so erlebt haben, da tue ich mir oft schwer, vor ihnen auch mal zu zeigen, dass es mir gerade auch nicht gut geht. Dass ich auch bedürftig bin. Dass ich auch schwach bin, weil ich immer das Gefühl habe, na, ich will die doch irgendwie motivieren. Ich will denen doch irgendwie diesen Funken Freude mitgeben, dass sie merken, Mensch, wow, das ist wirklich cool mit diesem Jesus. Da passiert was mit mir, was echt Gehalt hat. Und ich bin da auch in der Zwickmühle. Es ist immer wieder eine Spannung, rauszufinden, wo ist es gut, die Verletzlichkeit, die ich selber in mir trage, rauszulassen und ehrlich zu sein. Und wo, weil wenn ich sage, mir geht es gerade nicht gut, dann heißt das ja nicht, dass deswegen mein ganzes Konzept, mein ganzes Glaubenskonzept in Frage gestellt ist. Das ist es ja überhaupt nicht. Wir können sowieso nicht produzieren. Es ist sowieso nicht unser Vermögen, dass irgendjemand diesem Jesus begegnet, sondern das ist er alleine. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass keiner, der hier sitzt, das Gefühl hat, oh, bei denen läuft das ganze Leben glatt. Da gibt es überhaupt keine Baustellen. Sie glauben an Gott und da ist alles gut. Und ich bei mir, ich komme immer wieder ins Zweifeln. Ich falle immer wieder hin an der gleichen Stelle. Da muss mit meinem Glauben doch irgendwas nicht richtig sein. Da ist dieser Messias doch scheinbar nicht bei mir angekommen. Nein, das ist nicht so. Lasst uns fröhlich von diesen Augenblicken erzählen, wo wir Veränderungen erleben. Und lasst uns gegenseitig ermutigen an diesen Stellen, dass wir weitergehen, dass wir unser Vertrauen darauf setzen, dass dieser Messias unterwegs ist zu uns und mit seinem Heiligen Geist in uns und an uns arbeitet. Kleine Schritte mit viel Liebe und großem Vertrauen. Advent, nächste Folie, genau, super. Advent ist die Zeit, in der wir auf Jesus warten. Und gleichzeitig die Zeit, in der Jesus fragt, ob wir bereit sind, ihm Raum zu geben. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken, die überschrieben sind mit "Wenn Besuch kommt". Es macht einen Unterschied, wer kommt. Ob ein Paketbote klingelt oder ein Mensch, der uns wirklich wichtig ist. Wenn wir wissen, dass Besuch kommt, den wir schätzen, dann bereiten wir uns vor. Nicht perfekt, aber ehrlich. Man räumt nicht die ganze Wohnung um. Man räumt das weg, was im Weg liegt. Man öffnet ein Fenster. Man stellt einen Stuhl bereit. Nicht, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil der andere willkommen ist. Advent ist genau so eine Zeit. Es geht nicht darum, unser Leben völlig neu zu organisieren. Johannes der Täufer fordert keine religiösen Großprojekte. Er sagt nicht, werd ein anderer Mensch. Er sagt, schau hin, was liegt im Weg? Vielleicht ist es ein zu viel, das wir festhalten. Vielleicht eine Gewohnheit, die uns verhärtet. Vielleicht eine Gleichgültigkeit, die sich eingeschlichen hat. Die Menschen fragen Johannes, was sollen wir tun? Und er antwortet nicht kompliziert, sondern lebensnah. Teilen, fair sein, Maß halten. So als würde er sagen, mach Platz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Advent heißt, Jesus kommt nicht, um unser Leben zu kontrollieren, sondern um darin Raum zu finden. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Weg, den du auf dich genommen hast zu uns. Ich danke dir, dass du im Stall zur Welt kamst, weil kein Raum in der Herberge war. Danke dir, dass es dir nicht darum geht, dass du in irgendwas Perfektes bei uns reinkommen musst, sondern dass unsere Begrenztheit, unsere Einfachheit genau der Ort ist, wo du ankommen möchtest. Wo du mit deinem Heiligen Geist hineinkommst und das ganze Potenzial entfaltest, was es braucht, um dich willkommen zu heißen, um dir angemessen zu begegnen. Ich danke dir, dass deine Erwartungen an uns nicht die Überforderungen sind, sondern die ganz kleinen alltäglichen Schritte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns da sein lässt, dass du uns bereit sein lässt, dir zu begegnen. Dass du uns in dem ganzen Trubel auch dieser Wochen und vielleicht auch in unseren Alltagsfragen und Herausforderungen immer wieder diesen Momente schenkst, wo wir unseren Blick erheben und einfach auf dich blicken und dich sehen. Und erfüllt werden von deiner Gegenwart, deiner Herrlichkeit. Jesus, ich will mich bereit machen für dich. Komm hinein in mein Sein, in mein Leben, in meinen Alltag. Dann ist Weihnachten. Amen.